Radio Rechencast. Verteiltes Rechnen zum Mitnehmen und Hören, Wissenschaft zum Mitmachen. Moin moin, ich begrüße euch zur vierten Ausgabe des Radio Rechencast, dem Podcast rund um die Themen des verteilten Rechnens, Citizen Science und alles, was damit zu tun hat. Dies ist die erste Ausgabe nach meiner Dreier-Soft-Opening-Serie, die ich zum Testen und Anteasern verwendet bzw. sogar benötigt habe. Mein Name ist Maximilian Frankenstein und ich führe durch diesen Radio-Rechencast. Heute erwartet euch Folgendes: Eine kurze Rekapitulation der letzten Folge, das Android-Special unter Verwendung der mir vorliegenden Ausarbeitung des RKN-Users Dunuin und der Ein- und Ausblick auf andere Seiten und Lieferanten zum Thema mobiles verteiltes Rechnen, MVR oder MDC. Zur letzten Folge. Ich habe einen Hörbuchtipp abgegeben. Ich empfahl Krieg der Klone von John Scalzi. Möchtet ihr auch über die Welt des verteilten Rechnens hinaus Informationen zu Hör- oder Lesenswerken haben? Dann schreibt mir eine kurze Notiz. Gerne kann ich so etwas von Zeit zu Zeit einfließen lassen. Ich habe kurz durch die Wiki-Seite von Rechenkraft.net das Projekt Docking at Home vorgestellt. Ich möchte nochmal kurz erwähnen, dass ich auf eine große Datenbank von Projektbeschreibungen zurückgreife, diese aber immer nur so aktuell sein kann, wie der letzte sie auch bearbeitet hat. Daher würde ich mich freuen, wenn ich mit dem Aufruf, der jetzt kommt, Menschen dazu bewegen kann, das Wiki bzw. die Seiten des Media-Wikis aktuell zu halten. Und sei es, dass ihr euch auf die Suche nach dem Fehlerteufel begebt und Kommafehler ausmerzt. Wer Informationen braucht, wie man das anstellt, kann sich gerne bei mir melden. Wissenschaft ist nur so lange aktuell, bis sie jemand widerlegt. Klassische Literatur, wie zum Beispiel Homers Ilias, bleiben auch über die Jahrhunderte aktueller Lesestoff. Und zuletzt habe ich in der letzten Folge kurz erwähnt, wie die Folgen entstehen. Ich würde gerne besser und natürlich auch professioneller arbeiten, doch dazu fehlt mir das richtige Equipment. Wer weiß, was ich brauche oder mich mit einem netten MacBook ausstatten möchte, kann das gerne tun. Dann könnte ich richtig loslegen und quasi alles aus einer Hand liefern. Mit der Einrichtung eines sogenannten Flatter-Accounts möchte ich aber noch warten. Dafür ist mein Cast auch noch zu klein. Wenn man mich mal mit einer Hard- oder Software unterstützen mag oder Hosting-Kosten übernehmen möchte, einfach kontaktieren. An dieser Stelle auch nochmal Dank an Dunuin und Andreas Hornig. Die unterstützen mich momentan sehr, sehr intensiv und da kann man eigentlich nie genug und oft genug Danke sagen. Jetzt aber zum Hauptthema dieser Folge. Boink auf dem Android-Smartphone bzw. Tablet. Hier mal ein kurzes Vorwort zu dem recht neuen Zweig des verteilten Rechnens. In Sachen Heimcomputer hat sich in den letzten 10 Jahren so viel getan, wie in kaum einem anderen Bereich der Technik. Standen damals noch riesige, stromschluckende Kisten mit klobigen Röhrenmonitoren in den Arbeitszimmern, so kauft man sich heute winzige Laptops, Tablets oder Smartphones für das gleiche Geld. Das liegt zum einen an der immer fortschreitenden Miniaturisierung der Hardware und der Entwicklung von Akkus mit immer größerer Energiedichte, sowie auch an der Verhaltensänderung der Gesellschaft. Wer kann sich heute noch eBay, Amazon, Facebook, Skype, WhatsApp, Google, Wikipedia und Co. wegdenken? Der moderne Mensch ist überall und jederzeit per Internet mit seinen Mitmenschen und allerlei nützlichen und unnützlichen Diensten verbunden. Für das verteilte Rechnen wird dies jedoch schnell zum Problem. Als erstes wäre da die begrenzte Akkukapazität anzuführen. So ein portabler Computer soll möglichst lange ohne ein Nachladen seinen Dienst verrichten. Dazu nutzt man allerhand Stromsparmechanismen, um den Energieverbrauch und damit die Rechenleistung bei Nichtbenutzung auf ein Minimum zu reduzieren, damit man dann genug Strom hat, wenn man die Rechenleistung wirklich aktiv braucht. Das ist aber das genaue Gegenteil von dem, worum es beim verteilten Rechnen geht. Dort soll ja der Computer möglichst viel Rechenleistung liefern, wenn man diesen nicht nutzt, damit man nicht gestört wird. was dann sämtliche Stromsparmechanismen ad absurdum führt. Der zweite Punkt wäre die Wärmeentwicklung. Mobile Geräte sind nicht für eine Dauerauslastung ausgelegt, denn diese sollen nur stoßweise Höchstleistungen liefern, damit sie sich in der Ruhephase abkühlen können. Für eine gute Kühlleistung braucht man nun einmal rein physikalisch eine möglichst große Oberfläche, damit die vom Prozessor produzierte Wärme an die Umgebungsluft abgegeben werden kann, was sich erneut mit der Miniaturisierung der Computer widerspricht. Wo Laptops zwar noch kleine Kühlkörper mit winzigen, schrill surrenden Lüftern besitzen, müssen Smartphones und Tablets ohne all das auskommen, da sie sonst in keine Hemdtasche mehr passen würden. Diese können ihre Wärme nur noch über die ebene Glasfläche des Displays abgeben. Und Glas ist bekanntlich kein guter Wärmeleiter. Und eine plane Ebene besitzt das schlechtmöglichste Oberflächenplatzverhältnis. Diese beiden Punkte haben aber nun zur Folge, dass die Prozessoren von mobilen Geräten in ihrer Leistung stark eingeschränkt sind und diese in keinster Weise das leisten können, was zum Beispiel ein moderner Spielerechner schafft, auch wenn die Energieeffizienz dafür extrem gut ist. Aus diesen Gründen wurde die Idee, das verteilte Rechnen auf einem Smartphone oder Tablet durchzuführen, auch lange von offizieller Seite belächelt, da man den Entwicklungsaufwand für das bisschen Rechenleistung als zu hoch eingestuft hat, um extra einen Boing-Klienten für Android zu programmieren. Denn im Gegensatz zu normalen Laptop oder Heimcomputer stecken in Android-Geräten keine Prozessoren von Intel oder AMD, welche alle mit dem x86-Befehlssatz kompatibel sind, sondern es werden ARM-CPUs verwendet, welche komplett anders funktionieren. Eine Software, die für einen normalen Heimcomputer entwickelt wurde, lässt sich daher nur mit sehr viel Aufwand auch auf einen ARM-CPU betreiben, wenn diese nativ arbeiten soll, um Geschwindigkeitsvorteile der ARM-Architektur wie Neon nutzen zu können. Trotzdem haben Hobbyentwickler diesen Schritt gewagt und 2008 mit der Open-Source-Software Boingcoid einen ersten Boing-Klienten für Android erstellt, welcher allerdings nie über die Testphase hinausgekommen ist. Mit Andrew Boing ist seit 2010 auch noch ein Boing-Manager für Android in Entwicklung. Diese Ansätze hat dann Matthäus Spatzikowski von Boing at Poland fortgesetzt und die Software Native Boing programmiert, welche seit Anfang letzten Jahres über Umwege auch beziehungsweise auf den Android-Geräten installiert werden konnte und die Funktionen eines Clients und Managers geboten hat, was auch erstaunlich gut funktionierte. Ein Problem waren aber die Projektanwendungen. Ein Boing-Klienten auf dem Smartphone hat nicht viel Sinn, wenn die Projektbetreiber ihre wissenschaftlichen Anwendungen nicht für ARM-CPUs umschreiben, damit diese auf Android-Geräten berechnet werden können. Nur das war den meisten Projektbetreibern dann auch zu viel Arbeit für die paar Smartphones und Tablets. Daher gab es zum Anfang nur Enigma at Home, Milky Way at Home und PrimeGrid, wobei er diese Anwendungen selbst für ARM-CPUs umgeschrieben hat. Einige Projektbetreiber haben ihn da etwas unterstützt und ARM-kompatible Anwendungen geliefert, weshalb später auch YoYo at Home, Asteroids at Home, WU-Prop, The Skynet, POX, Radioactive at Home, SETI at Home und Subset Sum unterstützt wurden. Inzwischen haben die Entwickler von Berkeley ihren Fehler erkannt und versuchen noch auf den Android-Zug aufzuspringen, weshalb es seit Ende Juli 2013 auch eine offizielle Android-Boing-Client-Version im Play Store zum Download erhältlich ist. Dank der offiziellen Unterstützung ziehen nun auch endlich die großen Projekte wie Einstein at Home und das World Community Grid nach, welche auch die ersten Beta-Versionen ihrer Anwendungen bereitstellen. So viel zur Vorgeschichte und den Problemen. Warum nun Boing auf dem Smartphone und Tablet doch ziemlich viel Sinn macht. Trotz der komplizierten Lage auf den mobilen Geräten hat das verteilte Rechnen dort seine Daseinsberechtigung. Wie schon erwähnt, sind die Prozessoren von Smartphones trotz der Quad-Cores mit knapp unter 2 GHz den modernen Spielerechnern haushoch unterlegen, was die reine Rechenleistung angeht. Besonders da Android-Geräte im Gegensatz zu Spiele-PCs mit ihren starken Grafikkarten noch keine CUDA- bzw. OpenCL-Unterstützung nutzen, obwohl viele ARM-SoCs dies bereits unterstützen. Dafür benötigen diese aber auch nur einen Bruchteil des Stroms, weshalb sie von der Energieeffizienz durchaus mithalten können, und diese ist schließlich, was wirklich zählt. Denn wie das Sprichwort schon sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und kaum ein Markt wächst so rasant und ist so schnelllebig wie der Smartphone-Markt. Nach dem Marktforscher Gartner lagen die Smartphone-Verkaufszahlen für das erste Quartal 2013 bei 210 Millionen Exemplaren. Im ersten Quartal 2012 wurden nur 147 Millionen Smartphones verkauft, was also einen Anstieg von 43% zum Vorjahr bedeutet. Auf drei Viertel dieser 210 Millionen verkauften Smartphones läuft Android. Wenn man bedenkt, dass da ca. 156 Millionen Android-Smartphones in nur 3 Monaten verkauft wurden, dann kann man gut abschätzen, was da für ein gewaltiges Rechenpotenzial hintersteckt. Laut den Statistiken von Native Boing rechnen aktuell 19.375 Android-Geräte über Boing, und vor dem Publicity-Boom durch Berkeleys Klienten waren es gerade mal ein Viertel davon. Die Zahl 19.375 wird sich wahrscheinlich auch mittlerweile wieder etwas erhöht haben. Um das Problem mit der Akkukapazität noch einmal aufzugreifen: Es macht natürlich keinen Sinn, unterwegs für die Wissenschaft zu rechnen, auch wenn das sehr löblich wäre, wenn das Handy rein über den Akku mit Strom versorgt wird. Da wäre der volle Akku eh in 2 Stunden leer und man würde dumm dastehen und alle Anrufe verpassen. Das möchte natürlich auch keiner. Deshalb kann man bei den Boing-Clients einstellen, dass dieser nur rechnen soll, wenn das Ladekabel angeschlossen ist und der Akku mindestens zu einem einstellbaren Prozentsatz geladen ist. So ist Boing im Batteriebetrieb pausiert und verbraucht keinen zusätzlichen Strom. Länger laden wird das Handy dadurch auch nicht, wenn Boing das Rechnen zum Beispiel nur bei über 95% Akkukapazität erlaubt, da Boing dann erst weiterrechnet, wenn das Handy voll geladen ist. Die Handy-Ladegeräte liefern des Weiteren auch mehr Strom, als wie die CPU des Smartphones verbrauchen kann, weshalb es auch dauerhaft die 100% Akkukapazität hält, solange es am Ladegerät angeschlossen bleibt. Wenn man sein leeres Smartphone also abends an das Ladegerät hängt, dann hat es die ganze Nacht Zeit zum Laden und anschließend zum Crunchen, und morgens zieht man es voll aufgeladen wieder ab. Der Punkt mit der Wärmeentwicklung ist auch weniger tragisch, als wie er klingt, da das Smartphone seine CPU-Temperatur überwacht und einfach heruntertaktet, sobald die Temperatur zu hoch wird, damit es im grünen Bereich bleibt und keine Schäden nimmt. Die Handyhersteller wären auch wirklich blöd, wenn diese Hunderte von Millionen von sündhaft teuren Smartphones verkaufen, die alle kaputt gehen würden, wenn man die CPU mal voll auslastet, da diese ja Garantie auf sachgemäße Anwendung geben müssen. Und ein Handy in seinen werkseitigen Parametern zu betreiben, ist wohl alles andere als unsachgemäß. Gehen wir mal auf ein aktuelles Praxisbeispiel ein. In der Praxis sieht es beim Samsung Galaxy S3 so aus. Das Galaxy S3 besitzt ein Exynos 4412 SoC von Samsung mit einer ARM Cortex A9 Quad-Core CPU, welche mit maximal 1,4 GHz getaktet ist. Und diese Maximaltaktung kann das S3 aber nur zu einem Drittel der Laufzeit halten, wenn man alle 4 Kerne mit Boing voll auslastet, da die CPU dann nur einmal mehr Wärme produziert, als wie das S3 diese über das Display abgeben kann. Das S3 taktet also 40 Sekunden mit 800 MHz, dann 20 Sekunden mit 1,4 GHz, 40 Sekunden mit 800 MHz, 20 Sekunden mit 1,4 GHz und pendelt dann immer so weiter. Das S3 hat nun schon bald ein Jahr, also das getestete S3, hat nun schon bald ein Jahr mit Boeing hinter sich und die hohen Temperaturen haben nicht geschadet. Etwas nervt die schlechte Kühlung trotzdem etwas. Da das S3 mit 4 x 1,4 GHz beworben wird, aber wegen der Drosselung auf die Dauer im Schnitt nur auf 4 x 975 MHz kommt, was natürlich die Rechenleistung senkt. Wer sein Smartphone lieber etwas kälter mag, der hat auch hier wieder einige Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen bietet Android selbst einen Energiesparmodus, der mit maximal 1 GHz dann taktet, was dann auch mit der Kühlung knapp ausreicht. Damit wird der Gigahertz konstant gehalten und es kommt zu keinem Pendeln mehr zwischen 800 MHz und 1,4 GHz. Dadurch kann man im Native Boeing auch die Zahl der zu nutzenden Kerne festlegen. Wenn man Boeing nur erlaubt, auf 2 von 4 Kernen zu rechnen, dann bleibt die CPU natürlich auch dementsprechend kühler. Und das gewünschte CPU-Zeitverhältnis kann auch hier eingestellt werden. Wenn man die CPU-Zeit zum Beispiel auf 80% stellt, dann arbeiten die CPUs nur zu 4/5 der Zeit und hat dann wiederum in dem letzten Fünftel der Zeit Pause, was mehr Zeit zum Abkühlen bedeutet. Auch kann man Boeing temperaturgeregelt crunchen lassen. Das geht aber nur indirekt, da Android-Geräte für gewöhnlich nur die Temperatur des Akkus ausgeben und man an die echte CPU-Temperatur ohne Routen nicht herankommt. Die Akkutemperatur ist aber ein guter Anhaltspunkt, da die CPU eben auch den Akku aufheizt und sich der Akku ja auch selbst umso mehr erwärmt, desto stärker er geladen und entladen wird. Bei dem S3 taktet die CPU zum Beispiel immer bei rund 42-43 Grad Akkutemperatur von 1,4 GHz auf 800 MHz herunter. Bis die Temperatur dann auf ca. 38 Grad gefallen ist, wo wiederum das Samsung Galaxy S3 dann wieder auf die 1,4 GHz hochtaktet. Das doch noch heute sehr beschränkte Datenvolumen vom Internet über das Mobilfunknetz stellt auch kein großes Problem dar, weil Boeing keine ständige Internetverbindung benötigt. Beide Klienten bieten die Option, der Kommunikation nur über das WLAN-Netz abzuwickeln, was ja inzwischen jeder Router und jedes Smartphone unterstützt. So holt sich das Smartphone daheim über das WLAN mit der unbegrenzten Flatrate die Work Units für die nächsten Tage im Voraus. Gehe ich mal etwas mehr auf die Benchmark-Vergleiche zwischen ARM und x86 CPU ein. Nun kommen wir noch einmal auf die gute Energieeffizienz zurück, indem wir den Quad-Core des S3 mit theoretischen 1,4 GHz, aber nur praktischen 975 MHz bzw. 0,975 GHz mit dem AMD Phenom 2 955 vergleichen, welcher als Quad-Core mit 3,2 GHz taktet. Dieser ist zwar inzwischen schon etwas in die Jahre gekommen, wird aber in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis noch heute empfohlen. Das Galaxy S3 erreicht im Benchmark 4x1180 Floating Points MIPS sowie 4x2436 Integra MIPS. Das sind 41% der Leistung des Phenom 2 für Fließkomma-Arithmetik und 27,5% der Leistung für die Berechnung von Integern. Um das zu überprüfen, lassen wir 4 Work Units von Harmonious Trees des YoYo at Homes Projektes auf beiden CPUs parallel laufen. Diese nutzen ausschließlich Integer-Berechnungen und alle Work Units benötigen die gleiche Anzahl von Rechenschritten zur Lösung. Wenn man dann den Boeing-Benchmark für die Integer-Leistung glauben darf, dann sollte der Phenom 2 die 4 Arbeitseinheiten also in gut ein Viertel der Zeit schaffen, die das S3 brauchen würde. Und das stimmt sogar in der Praxis. Der Phenom 2 hat die 4 Arbeitseinheiten in nur 3,6 Stunden fertig berechnet, wohingegen das S3 mit 16,3 Stunden etwa 4,528 mal so lange braucht. Aber schauen wir nun einmal auf den Stromverbrauch des gesamten Heimrechners ohne Monitor und mit unausgelasteter Grafikkarte. Dieser braucht 189 Watt über 3,6 Stunden und damit 170,1 Wattstunden pro Arbeitseinheit. Das Galaxy S3 kommt dagegen allerdings mit niedrigen 5,5 Watt aus, was 22,41 Wattstunden pro Work Unit entspricht. Fazit: Der ARM Cortex A9 im Smartphone braucht 4,5 Mal so lange für dieselbe Arbeit wie der AMD Phenom 2 im Heim-PC. Dafür verbraucht der Heim-PC aber auch 7,6 Mal so viel Strom für dasselbe Ergebnis. Die erhöhte Geschwindigkeit wird also auch mit massivem Mehrverbrauch bezahlt. Würde man den Heimrechner ein Jahr lang durchgehend an Harmonious Trees rechnen lassen, dann würde man bei aktuellem Durchschnittsstrompreis ganze 430 Euro zahlen. Das Smartphone bräuchte für das ganze Jahr aber nur Strom für 12,53 Euro. Da man das Telefon aber wohl nur über Nacht laufen lässt, ist man mit guten 4 Euro pro Jahr an Stromkosten wirklich günstig dabei. Und die 4 Euro sollte eigentlich jeder für den guten Zweck überhaben. Besonders, wenn es auch für den Kauf eines teuren Smartphones gereicht hat. Noch mehr sparen könnte man, wenn man das Smartphone am USB-Port eines PCs nachlädt. Die Handy-Ladegeräte haben nämlich nur eine vorgeschriebene Mindestenergieeffizienz von 61%. Aktuelle ATX-PC-Netzteile schaffen da über 90%. Ein Laden über dem PC würde also noch einmal gut ein Drittel der Stromkosten sparen. Hier muss man aber genau auf das Mainboard schauen, da USB-Ports laut dem USB-Standard nur 500 mA liefern, beziehungsweise nach dem USB-3-Standard nur 900 mA liefern sollen, was nicht reicht, um ein crunchendes Tablet zu laden. Smartphones werden für gewöhnlich mit 700 mA und Tablets halt mit den 1,3 Ampere versorgt. Viele Mainboard-Hersteller halten sich aber nicht an diese USB-Standards und bewerben ihre Mainboards mit Funktionen wie Fast Charge, wo spezielle USB-Ports dann auch 1 Ampere oder gar 1,5 Ampere liefern können. Was ist der bessere Client bzw. Manager? Kommen wir nun nach einem Einblick in die Hardware zur Software zurück. Wie schon am Anfang gesagt, arbeiten die Native Boink-Entwickler und das Boink-Team in Berkeley nicht zusammen, sondern kochen jeweils ihr eigenes kleines Süppchen. Über den Sinn dabei lässt sich streiten, aber das steht heute einfach nicht zur Debatte. Wichtig für den Endanwender sind die Fragen, worin unterscheiden sich die beiden Applikationen und was ist die bessere App für mich, auf welche ich nun so ein bisschen eingehen werde. Als ersten großen Unterschied kann man die Projektunterstützung nennen, da beide Applikationen die Verwaltung der wissenschaftlichen Anwendung anders handhaben. Berkeleys Boink-Applikation arbeitet da so, wie man es auch vom normalen PC-Klienten kennt. Nachdem man ein Projekt hinzugefügt hat, wird bei dem Projektserver nach einem passenden wissenschaftlichen App gefragt und diese wird dann von dort heruntergeladen. Es müssen also alle Projekte auch eine spezielle Anwendung für ARM-CPUs und das Android-Betriebssystem offiziell selbst bereitstellen. Da seitens der Projektbetreiber aber bisher kein großes Interesse an Boink auf den Android-Geräten bestanden hat, ist Native Boink einen anderen Weg gegangen. Die Native Boink-Entwickler haben den offenen Quellcode der Projektanwendungen genommen und diese dann selbst für Android-Geräte umgeschrieben. So entstanden dann inoffizielle Android-Varianten der wissenschaftlichen Anwendungen, welche nicht auf dem offiziellen Projektservern liegen bzw. nicht dort liegen konnten und daher auf der Native Boink-Webseite gespeichert wurden. Native Boink holte sich die wissenschaftlichen Anwendungen daher aus dem eigenen Repository, kann inzwischen aber auch auf die offiziellen Anwendungen von den Projektservern zurückgreifen. Die daraus resultierenden Projektunterstützungen sehen wie folgt aus. Auf beiden Applikationen funktioniert YoYo at Home O Project at Home, World Community Grid, Asteroids at Home und Einstein at Home. Ausschließlich auf Native Boeing laufen Enigma at Home, Milky Way at Home, Prime Grid, Radioactive at Home, The Skynet, POX, SETI at Home, Subset Sum und WU-Prop. Stabil ihren Dienst verrichten beide Boeing-Applikationen. Welche man von beiden nun bevorzugt, dürfte also sehr stark von den Projekten abhängen, die man berechnen möchte. Hier nochmal der Hinweis, wer sich über die einzelnen Projekte informieren möchte, schaut einfach im Wiki von Rechenkraft.net nach. Ansonsten kann man generell sagen, dass sich die Berkeley-App an Neulinge und Native Boeing an alte Hasen richtet. Denn Berkeleys Applikation verfolgt das Konzept weniger ist mehr und ermöglicht das Einrichten der Applikation mit nur wenigen Handgriffen und ohne Hintergrundwissen. Um es möglichst einfach zu halten, wurde aber auch auf sehr viele Funktionen verzichtet, die man von der erweiterten Ansicht der PC-Variante kennt. Die wichtigsten Einstellungen zur CPU-Nutzung, dem RAM, zum Akkubetrieb und dem Speicherplatz sind aber vorhanden. Native Boeing hingegen erschlägt einen fast förmlich mit Funktionen, was aber nicht so tragisch ist, da die Applikation im Gegensatz zur offiziellen App von Berkeley multilingual ausgelegt ist und daher alle Texte in Deutsch liefert. Native Boeing kann praktisch alles, was auch die PC-Variante in der erweiterten Ansicht kann. Hier nun einige der Funktionen, die Native Boeing beherrscht, aber Berkeleys App nicht unterstützt. Verbinden mit dem Android-Gerät zu anderen Rechnern, um diese von Smartphones bzw. vom Tablet aus zu verwalten. Verbinden vom Rechner zum Android-Gerät, um zum Beispiel das Smartphone über Boeing Task fernsteuern zu können, zum Beispiel den sogenannten Remote-Zugriff. Unterstützen des BAM Account Managers, Proxy-Server-Unterstützung, ein Widget für den Homescreen, was den aktuellen Rechenfortschritt anzeigt, Anzeige von Projektnachrichten auf SD-Karte installierbar und ein spezieller Lockscreen über das Widget ist erreichbar, welcher das Wechseln in den Standby-Modus und das Ausschalten des Displays deaktiviert, wodurch das Android-Gerät bei Nichtbenutzung nicht selbstständig heruntertaktet. Installation von Boeing auf Android. Kommen wir nun zur Installation. Musste man früher noch Native Boeing selbst herunterladen und manuell installieren, so geht dies heute ganz normal über den in Android eingebundenen Play Store von Google. Einfach diesen öffnen, nach Native Boeing suchen und auf Installieren drücken. Damit ist die Installation nicht nur im Handumdrehen gemacht, sondern man wird auch automatisch mit Updates versorgt. In Native Boeing selbst wird man dann beim Erststart durch die Konfigurationsmenüs geführt, wobei auch gleich die zusätzlichen benötigten Programme wie der Boeing Client nachgeladen werden. Berkeleys Applikation ist inzwischen auch ganz normal über den Play Store installierbar. Anmerken sollte man noch, dass die Native Boeing Variante nicht mehr funktioniert, wenn man gleichzeitig die Berkeley Applikation installiert hat. Nützliche Helferlein kann man nie genug von haben. Wer Boeing auf dem Android-Gerät laufen lässt, der möchte vielleicht auch ganz gerne noch nützliche oder zusätzliche Hardware-Informationen einsehen können, welche Android alleine aber nicht bietet. Hier bieten sich einige kostenlose Applikationen an, welche sehr nützlich sind und die ich gerne noch einmal kurz vorstellen möchte. Zum einen wäre da das Battery Monitor Widget. Diese Applikation protokolliert sämtliche Akkumesswerte, stellt diese als Verlaufsdiagramm dar und errechnet Prognosen zum Gesundheitszustand des Akkus und zur verfügbaren restlichen Akkulaufzeit. Da die Akkutemperatur ja auch direkt mit der CPU-Temperatur verbunden ist, hat man so indirekt also eine grafische Darstellung der CPU-Temperaturen. Wer gerne die Systemressourcen grafisch aufbereitet überwachen möchte, der kann sich die Applikation System Tuner einmal anschauen. neben den typischen Aufgaben eines Task Managers wie dem detaillierten Anzeigen von Systemprozessen und dem Beenden von eben diesen, kann man damit auch wunderbar die Hardware überwachen. Es werden CPU-Auslastung und CPU-Taktung sowohl als Balken wie auch als Verlaufsdiagramm grafisch dargestellt und die sogar für jeden CPU-Kern einzeln. Auch der CPU-Temperaturverlauf fehlt nicht. Alles übersichtlich auf einem Bildschirm. Es ist wirklich hilfreich, wenn man da mal zwischendurch reinschaut, da man so sieht, ob die auch wirklich die volle Leistung der CPU für Boeing ausnutzen, beziehungsweise ob diese auch wirklich ausgenutzt wird. Den TeamViewer gibt es auch für Android. Mit dem VNC kann man per WLAN oder das Internet eine Verbindung zu einem entfernten Rechner aufbauen, auf dem auch ein TeamViewer läuft. So kann man mit dem Android-Geräten andere PCs fernsteuern, als wenn man eben selber mit Tastatur und Maus vor dem Monitor sitzen würde. So kann man auch prima von unterwegs aus sein Boeing daheim neu starten, falls es mal abstürzen sollte. Zu guter Letzt sollte man auch noch Boeing Task erwähnen, auch wenn es sich dabei um keine Android-Applikation handelt. Boeing Task ist ein erweiterter Boeing-Manager für normale x86-PCs, welcher unter anderem auch viele Boeing-Computer gleichzeitig verwalten kann. Hat man zum Beispiel Native Boeing auf dem Smartphone und Boeing Task auf dem Laptop oder Heim-PC, dann kann man den Boeing-Klienten auf dem Smartphone vom Laptop aus verwalten und überwachen. Auch kann Boeing Task als Webserver fungieren, wodurch man von jedem Browser aus, auch dem des Smartphones, alle mit Boeing Task verbundenen Rechner überwachen und steuern kann. Wie geht es mit dem verteilten Rechnen auf mobilen Geräten weiter? Mit einem Boeing-Klienten für Android auf ARM-CPUs geht Berkeley schon in die richtige Richtung. Wie es die Zeit gezeigt hat, sterben die großen stromhungrigen Heim-PCs nach und nach aus und werden durch mobilere und sparsamere Smartphones, Tablets, Laptops und Spielekonsolen ersetzt. Und den Smartphone- und Tablet-Markt dominieren nun einmal ARM und Android. So ein Blick in die Zukunft ist immer etwas schwierig, aber die Tendenz dürfte sich fortsetzen. Die Stromkosten steigen immer weiter, da sich die fossilen Brennstoffe reduzieren. Die Wissenschaft macht unaufhaltsam massive Fortschritte und ermöglicht die Fertigung immer kleinerer Geräte. Die Vernetzung der Welt schreitet immer weiter voran und die Bandbreite der Funknetze nimmt stetig zu. Mit damals spezialisierten Geräten wie Handys und Spielekonsolen kann man inzwischen weit mehr wie nur telefonieren und spielen. Diese werden immer universeller und übernehmen die Funktion, die eigentlich den vielseitigen Heimcomputern vorbehalten waren. Das Telefonieren ist doch heute nur noch eine nützliche Nebenfunktion eines Smartphones, welche gelegentlich mal zwischen dem Surfen, WhatsAppen, Fotografieren, Musik hören, YouTube schauen und Navigieren genutzt wird. Das alles deutet auf einen Wandel von wenigen großen zentralen Rechnern zu vielen kleinen dezentralen Rechnern hin. Auch das Netzwerk der Dinge ist langsam im Kommen, wo dann alle Haushaltsgeräte miteinander vernetzt sind. Noch haben wir keinen Kühlschrank, der von selbst im Internet neue Milch bestellt, wenn diese zu Neige geht. TVs, Blu-ray-Player, Handys, Router, Dateiserver, Laptops, Tablets, Heizungen, Drucker, Scanner, Telefone und Co. sind aber heute schon drahtlos vernetzt und alle brauchen einen kleinen, sparsamen Computer. Intel und AMD haben diesen Markt komplett vernachlässigt, wodurch ARM freies Spiel hatte und nun fast das alleinige Monopol besitzt. Dadurch stecken heute praktisch in allen Haushaltsgeräten, Tablets und Smartphones ARM-CPUs mit einem Linux als Betriebssystem, wo ja auch Android zuzählt. Auch Microsoft hat dies erkannt und parallel zu Windows 8 auch Windows RT herausgebracht, was eine Art Windows 8 für ARM-CPUs ist, um neben iOS und Android auch ein Betriebssystem für den Tabletmarkt anzubieten oder anbieten zu können. Mit der Einführung von Windows 8 und dem neuen hauchdünnen Touchscreen-Laptops hat sich der Laptop-Markt auch stark gewandelt. waren die Laptops früher noch recht klobig und dem stationären PC sehr ähnlich, so sind diese nun schon eher Tablet wie Heim-PC. Intel startet ab Ende dieses Jahres auch mit den Silvermount-CPUs einen neuen Angriff auf den mobilen Markt und versucht dort erneut Fuß zu fassen. Diese sollen es endlich in Bezug auf Energieeffizienz mit den ARM-CPUs aufnehmen können, wobei es vielleicht bald auch x86-Systeme auf dem Tabletmarkt gibt. Da bleibt es spannend, wie sich der Computermarkt in der Zukunft entwickelt. Nur eines ist sicher: Wenn das verteilte Rechnen nicht bald den Sprung auf den Smartphone- und Tabletmarkt schafft, dann ist der Zug abgefahren. Einen weiteren Schub wird das verteilte Rechnen in naher Zukunft auf ARM-basierter Hardware erhalten, da es an dem parallelen Rechnen auf den Grafikchips von ARM-SoC gearbeitet wird. Nvidia will in ihren Tegra 5 SoCs, welche nächstes Jahr erscheinen sollen, CUDA 5.0 Kompatibilität umsetzen, da dort die Unified Shader der aktuellen GeForce-Modelle mit Kepler-Architektur zum Einsatz kommen soll. Auch von Seiten ARMs wird seit längerem daran gearbeitet, die eigenen Mali-CPUs OpenCL-fähig zu machen. Das Software-Entwicklungspaket und die kompatiblen GPU-Chips existieren bereits heute. Ein weiterer vernachlässigter Markt ist der der Spielekonsolen. Die Xbox One und die PlayStation 4 stehen in den Startlöchern und basieren im Wesentlichen auf einer AMD-APU, wie sie auch im Heim-PC zum Einsatz kommt. Da sollte es eigentlich kein Problem sein, die bisherigen wissenschaftlichen Anwendungen für die x86-CPU-Kerne und die OpenCL-fähigen GPU-Kerne der APUs zu portieren. Ich hoffe, das wurde nicht verschlafen. Stanford hatte mit Folding at Home auf der PlayStation 3 ja bereits bewiesen, was da alles an Rechenleistung möglich ist, auch wenn das Projekt später eingestellt wurde. Nicht zuletzt, weil die PlayStation bzw. Sony ja da einen Riegel vorgeschoben hat. Was nun aus Native Boink wird, steht auch noch in den Sternen. Ich hoffe, da findet in Zukunft eine Zusammenarbeit mit Berkeley statt. Schließlich verfolgt man das gleiche Ziel, auch wenn sich die vorgestellte Umsetzung unterscheidet. Berkeleys App dürfte aber die Nase vorn haben, da dies eben die offizielle Android-Umsetzung ist, welche auch all die Projektbetreiber und Geldgeber im Rücken hat. So dürfen wir uns aber nun wohl in den nächsten Monaten auf eine deutlichere bzw. auf eine größere Projektauswahl freuen. Interessant wird auch noch das Feedback bezüglich der Akkulebenserwartung. Die mobilen Geräte bekommen alle ihren Strom über den eingebauten Akku und dieser altert desto schneller, je mehr man ihn beansprucht und aufheizt. Nicht alle Geräte umgehen den Akku und versorgen sich dann ausschließlich über das Netzteil, wenn eins angeschlossen ist. Das gleiche Problem besteht schon seit Jahren bei crunchenden Laptops und seit nun einem Jahr auch bei den Smartphones mit Boink. Bisher gab es dazu keine Langzeitstudien, aber von defekten Akkus hört man eigentlich nichts. Dennoch sollte man bei mobilen Geräten, besonders denen mit unauswechselbaren Akkus, lieber öfter mal mit Applikationen wie dem Battery Monitor Widget die Gesundheit des Akkus überprüfen. So ein neuer Akku kostet mitunter 20 Euro. Zwar im Vergleich zum Gerät an sich nicht die Welt, aber wenn man den Akku nicht selbst austauschen kann oder möchte, dann kann das durchaus zu einem Problem werden. Zuletzt noch Tipps zur Konfiguration. Wie schon beschrieben, sollte man seine Boink-Applikation richtig konfigurieren, damit man keine Einbußen bezüglich Geschwindigkeit und Akkulaufzeit im normalen Alltag hat. Das hier zu erklären, wäre zu unübersichtlich. Daher möchte ich auf das Handout verweisen, zu welchem ihr in der Episodenbeschreibung einen Link findet. Beziehungsweise auf der Rechenkraft.net-Wiki-Seite findet ihr einen direkten Download. Dort ist die Installation und Konfiguration ausführlich beschrieben. Es gibt eine Übersichtsliste mit den auf Android unterstützten Boink-Projekten, ein paar Bilder zu allen Applikationen zu sehen, beziehungsweise die werden dann in den weiterführenden Links zu sehen sein und es werden auch noch einmal alle wichtigen Links aufgeführt. Zum Abschluss dieser Ausgabe noch eine kurze Frage in die Runde. Wie hört ihr diesen Podcast? Benutzt ihr den PC? Brennt ihr noch auf CD? Kennt ihr das überhaupt noch? MP3 via iPhone, Windows Phone oder Android? Und wenn ja, welche Programme benutzt ihr zum Hören? Schreibt mir eine persönliche Mitteilung im Forum von Rechenkraft.net oder schreibt in den Radio Rechenkast Forumsbereich eine Nachricht. Der betreffende Fragebereich wird demnächst freigeschaltet oder benutzt die Kommentarfunktion auf der Facebook-Seite. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Liebsten und all Interessierten ans Herz legt. Lasst eure Twitter-Accounts glühen und postet einen Link auf Facebook und allen anderen sozialen Netzwerken oder in die Signaturen anderer Webseiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis demnächst.